Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels im Studio. Guten Abend. Der hierzulande bekannteste russische Kreml-Kritiker Alexei Nawalny liegt nach wie vor in einem Krankenhaus in der sibirischen Stadt Omsk im Koma. Der Fall schlägt auch international hohe Wellen. Schon gestern hatten ja Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron bei ihrem Treffen in Südfrankreich den Fall erörtert.
Wir sind sehr besorgt über die Situation von Alexei Nawalny. Das, was wir bis jetzt wissen, ist sehr beunruhigend. Wir haben den Fall mit der Kanzlerin diskutiert und wir sind bereit, alles zu tun, um Nawalny und seinen Angehörigen zu helfen, wenn es um gesundheitliche Versorgung, Asyl oder um Schutz geht.
Der französische Präsident Macron gestern. Doch heute den ganzen Tag über blieb umstritten, ob Nawalny zur Behandlung ausgeflogen werden darf. Nun scheint sich gerade etwas in Richtung Ausreise zu bewegen. Deshalb schalten wir gleich in Richtung Moskau. Außerdem in dieser Sendung: Das Berliner Landgericht lehnt den Eilantrag des Brandenburger Landtagsabgeordneten Kalbitz auf Verbleib in der AfD ab. Verschiedene Landespolitiker regen einmal mehr an, Rückreisende aus Corona-Risikogebieten an Kosten für Corona-Tests zu beteiligen. In den USA ist der US-demokratische Nominierungsparteitag zu Ende gegangen und die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich um das Leben von syrischen Flüchtlingen hier in Deutschland. Nachdem der 44-jährige russische Aktivist Alexei Nawalny gestern auf einem Inlandsflug plötzlich zusammengebrochen war, vermuteten seine Mitarbeiter sofort eine Vergiftung. Doch die behandelnden Ärzte, die zuvor Covid-19, einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt ausgeschlossen hatten, diagnostizierten heute im Laufe des Tages eine Stoffwechselstörung. Daneben gab es den ganzen Tag über Streit um die Frage, ob Nawalny transportfähig ist für eine Behandlung im Ausland und dementsprechend ausgeflogen werden darf. Zugeschaltet ist uns unser Korrespondent Thilko Gries aus Moskau. Was hat sich nun in diesem Streit um den Ausflug Nawalnys getan?
Der letzte Stand ist, und der ist jetzt vielleicht 20 Minuten alt, 25 Minuten alt, ist, dass die russischen Ärzte in Omsk ihr Veto aufgegeben haben und kein Veto mehr einlegen gegen ein Ausfliegen. Darum war es gegangen den ganzen Tag über. Seit dem Vormittag steht auf dem Flughafen in Omsk ein Rettungsflugzeug, das aus Deutschland gekommen ist, mit deutschen Medizinern und Gerät, auch für solche schwer erkrankten Patienten wie Alexei Nawalny es ist. Aber es hat eben sehr, sehr viel Widerspruch gegeben von russischen Ärzten. Nun heißt es aus einer Erklärung, die dort vor kurzem abgegeben worden ist in Omsk, dass eine Vergiftung nach wie vor ausgeschlossen werde, Nawalny aber für stabil genug gehalten werde und schließlich hätten Verwandte darum gebeten, ihn auszufliegen und sie übernehmen nun auch die Verantwortung dafür. Die deutschen Ärzte hätten außerdem zugesichert, sie könnten Nawalny lebend nach Berlin bringen. Jetzt ist noch die Frage, wann hebt dieses Flugzeug mit Alexei Nawalny ab? Das ist noch nicht bekannt. Es gehen Gerüchte, dass das in den nächsten Stunden, also vielleicht noch heute Abend, geschehen soll.
Sie haben es angesprochen, die russischen Ärzte sagen, sie hätten keine Anzeichen für eine Vergiftung Nawalnys, aber auch darum wird ja Streit geführt. Wie sehen hier die Argumente und vor allen Dingen die Lage aus?
Es gab sehr widersprüchliche Erklärungen, die in Omsk den Tag über abgegeben worden sind, nicht nur von Ärzten, sondern auch von anderen Funktionären. Ganz am Anfang, am Morgen, hieß es, der Patient sei vergiftet und es handle sich um ein Gift, das auch umstehende Personen im Umkreis des Patienten mit beeinträchtigen und vergiften könne und deswegen sei ein Transport nicht möglich. Wenige Stunden später hieß es gegenteilig, es sei überhaupt kein Gift vorhanden, ein Transport sei aber nicht möglich. Und dann wurde noch die Diagnose veröffentlicht, es handle sich um ein Stoffwechselproblem, ein Blutzuckerproblem Nawalnys und jedenfalls das Fazit blieb dasselbe, ein Transport sei nicht möglich. Dann passierte etwas Interessantes, etwas Merkwürdiges, vielleicht auch etwas Bezeichnendes. Die deutschen Ärzte, die bis dahin auf dem Flughafen gewartet hatten, wurden hinzugezogen und zum Patienten Nawalny vorgelassen. Allerdings durften sie dann mit den Angehörigen keinen Kontakt aufnehmen. In Omsk befinden sich Nawalnys Ehefrau Julia und sein Bruder Alek und außerdem noch seine Pressesprecherin und sein Team. Diese Angehörigen durften mit den deutschen Ärzten nicht sprechen. Die deutschen Ärzte wurden durch einen Hinterausgang unbemerkt wieder herausgeschleust und in hoher Geschwindigkeit in einem Auto dann weggefahren. Also es wurde bewusst verhindert, ein solches Treffen zu organisieren.
Wie reagiert denn der Kreml? Denn viele vermuten ja, dass er sehr viel steuert im Hintergrund, was die Geschehnisse in Omsk angeht.
Der Kreml hatte ja gestern erklärt, er wolle behilflich sein bei einem Ausfliegen, wenn darum gebeten werde. Heute Mittag gab sich Kreml-Sprecher Peskow dann sehr zurückhaltend und sagte im Wesentlichen, wir sind keine Ärzte und wir überlassen Omsk die Entscheidung. Nun haben wir dann lange gesehen, dass es kein Ausflug erlaubt wurde. Nun scheint sich die Lage ja doch wieder zu verändern. Das spricht dafür, dass hinter den Kulissen doch der ein oder andere Faden noch gezogen wurde, der dazu führt, dass in Omsk jetzt diese Erlaubnis erteilt worden ist.
Tilko Gries mit frischen Informationen aus Moskau über das Hin und Her rund um Alexei Nawalny. Es bleiben also, wir haben es gerade gehört, erhebliche Zweifel, ob eine gezielte Vergiftung Nawalnys tatsächlich auszuschließen ist. Denn Nawalny hat sich ja nun in den langen Jahren, in denen seine Organisation über Korruption in Russland recherchiert, mächtige Feinde gemacht. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte heute zum Beispiel eine schnelle, unabhängige und transparente Untersuchung, auch vor diesem Hintergrund. In Deutschland gab es zivilgesellschaftliche Solidaritäts- und Hilfsversuche. Auch ein Rettungsflugzeug wurde gestartet für Alexei Nawalny, wir haben es gehört. Und nicht nur das. Stefan Detjen berichtet.
Parallel zu der privat organisierten Hilfsorganisation nutzt die Bundesregierung diplomatische Kanäle, um Nawalny zur Behandlung in die Berliner Charité zu bringen. Am Rande eines Besuches in der slowakischen Hauptstadt Bratislava erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas:
Dieses Angebot halten wir weiter aufrecht, aber inwieweit es zutreffend ist, ob aus medizinischen Gründen die Transportfähigkeit gegeben ist oder nicht, das ist sehr, sehr schwer für uns zu beurteilen.
Bereits gestern hatte Angela Merkel bei ihrem Besuch in der südfranzösischen Sommerresidenz des französischen Staatspräsidenten gemeinsam mit Emmanuel Macron deutlich gemacht, dass der Fall Nawalny aus Europa aufmerksam und kritisch verfolgt wird. Merkel sprach von Bestürzung. Regierungssprecher Steffen Seibert fügte heute hinzu:
Das bisherige Vorgehen gegen die von Herrn Nawalny geführte Nichtregierungsorganisation ist eben nur ein Beispiel für den sehr problematischen Umgang mit Andersdenkenden in der Russischen Föderation. Deswegen haben wir hier immer wieder auch über Herrn Nawalny, aber auch über andere gesprochen.
Mutmaßlich aus Russland gesteuerte Hackerangriffe und die angebliche Beteiligung russischer Geheimdienste an der Ermordung eines Georgiers in Berlin hatten zuletzt für Spannungen im deutsch-russischen Verhältnis gesorgt. Der Fall Nawalny scheint nun als neue Belastung hinzuzukommen.
Stefan Detjen aus Berlin. Der Brandenburger Politiker Andreas Kalbitz kämpft seit Wochen gegen die Entscheidung des AfD-Bundesschiedsgerichts, ihn aus der AfD auszuschließen. Das Gremium hält dem früheren Potsdamer AfD-Fraktionschef vor, eine frühere mutmaßliche Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Organisation verheimlicht zu haben. Heute hat Kalbitz eine juristische Niederlage erlitten. Das Berliner Landgericht wies seinen Eilantrag auf vorläufigen Verbleib in der AfD ab. Nadine Lindner berichtet.
Es ist genau 12 Uhr mittags, also High Noon, als das Landgericht Berlin erneut über die parteipolitische Zukunft von Andreas Kalbitz entscheidet. Nach wenigen Minuten steht fest, Andreas Kalbitz bleibt draußen. Gerichtssprecher Thomas Heimann formuliert es nüchtern.
Damit war der erneute Eilantrag von Herrn Kalbitz gegen die AfD auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in erster Instanz erfolglos.
Die Begründung für die Ablehnung von Kalbitz' Eilantrag lautet wie folgt. Das Landgericht Berlin geht nicht davon aus, dass der AfD-Bundesvorstand mit der Annullierung der Mitgliedschaft einen groben juristischen Fehler begangen hat. Der Bundesvorstandsbeschluss am 15. Mai war der Auslöser für ein zähes Ringen um die Mitgliedschaft. Im Zentrum steht der Vorwurf, Kalbitz habe bei Parteiantritt 2013 seine mutmaßliche Mitgliedschaft bei der heimattreuen Deutschen Jugend und den Republikanern verschwiegen. Es folgte ein juristisches Ringen. Ende Juni hatte Kalbitz vor dem Landgericht Berlin Recht bekommen und durfte in die Partei zurückkehren. Ende Juli sprach sich das Bundesschiedsgericht allerdings gegen die Mitgliedschaft aus in einem ausführlichen Urteil mit über 40 Seiten. Dagegen wollte sich Kalbitz nun zur Wehr setzen und scheiterte. Zur weiteren juristischen Auseinandersetzung sagte Gerichtssprecher Heimann:
Dieses Urteil vom heutigen Tage ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Es kann dagegen das Rechtsmittel der Berufung zum Kammergericht binnen eines Monats nach Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe eingereicht werden.
Kalbitz kündigte am Nachmittag an, in Berufung gegen die Eilentscheidung zu gehen. Erste politische Einschätzungen gab es direkt vor dem Gerichtssaal. Alexander Wolf, Beisitzer im Bundesvorstand und Fraktionsvorsitzender in Hamburg, hatte an der Verhandlung teilgenommen. Seine Kernaussage:
Die Entscheidung ist gefallen. Andreas Kalbitz ist draußen. Wir sind erleichtert. Wir hatten diese Entscheidung erwartet, sind erleichtert und begrüßen sie. Damit ist das Kapitel Andreas Kalbitz politisch geschlossen.
In seinem Statement nimmt Wolf, der als Unterstützer Meutens gilt, auch Alexander Gauland ins Visier. Gauland hatte nach der Entscheidung des Bundesschiedsgerichts Ende Juli scharfe Kritik am Parteigericht geübt und ihm politische Interessen vorgeworfen. Das hatten ihm viele in der Partei übel genommen.
Damit sind auch die Kritiker am Bundesschiedsgericht in ihre Schranken gewiesen und, um nicht zu sagen, Lügen gestraft worden.
Am heutigen Prozesstag gab es einen bizarren Kurzauftritt von Gauland. Wenige Minuten vor Verhandlungsbeginn erschien er im Landgericht, offenbar mit dem Wunsch, freiwillig für Kalbitz auszusagen. Nur wenig später verließ Gauland das Gerichtsgebäude wortlos wieder. Eine Aussage fand in der kurzen mündlichen Verhandlung nicht statt. Die AfD-Parteichefs Jörg Meuthen und Tino Chrupalla verschickten jeweils eigene Statements. Meuthen, der Kalbitz Ende in der Partei vorangetrieben hatte, schrieb von einem Schlussstrich. Man könne mit neuer Geschlossenheit in das Wahljahr 2021 gehen. Chrupalla, der Kalbitz lange gestützt hatte, schrieb knapp, dass man nun den Blick nach vorne richten müsse. Kalbitz selbst erschien nicht vor Gericht. Der ehemalige Anführer des völkischen Flügels, der laut Verfassungsschutz ein Rechtsextremist ist, hatte seinen Fraktionskollegen Dennis Holoch nach einem Bockschlag mit Milzriss ins Krankenhaus geschickt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Weder von Björn Höcke noch von anderen Flügelsympathisanten gab es Rückendeckung. Der politische Einfluss von Kalbitz ist in den vergangenen Tagen rapide geschrumpft. Wie es für ihn außerhalb der Partei weitergeht, ist offen.
Nadine Lindner, und wir wechseln das Thema komplett. Die Frage, ob die kommende Karnevalssession angesichts der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden sollte, erregt weiter die Gemüter. Jens Spahn hatte ja verlauten lassen, er könne sich Karneval mitten in der Pandemie nicht vorstellen. Und konkreter als der Bundesgesundheitsminister wird der nordrhein-westfälische FDP-Chef Joachim Stamp. Er forderte die Absage aller Karnevalsumzüge. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken hält dagegen. Er sagt im Magazin Der Spiegel, dass der Karneval abgesagt werden solle, fände er völlig falsch. Ein zweites, ähnlich emotional besetztes Thema rund um die Corona-Problematik betrifft die Reiserückkehrer. Nach wie vor wird diskutiert, ob und wann Reiserückkehrer aus Risikogebieten ihren Corona-Test selbst bezahlen sollen. Angela Tesch.
Mit der Testpflicht für Reiserückkehrer ist die Zahl der Tests stark angestiegen. 875.000 waren es in der vergangenen Woche, meldet das Robert-Koch-Institut. In jedem sechsten Labor würden inzwischen die Reagenzien knapp. Für Vertreter der Laborbranche läuft einiges schief. Anlassloses Testen an Flughäfen von Menschen, die gar keine Symptome hätten, würden die Ressourcen für die Versorgung von Erkrankten in Kliniken und Pflegeheimen sowie bei der Aufdeckung von Infektionsketten gefährden. Dass diese Tests dann auch noch kostenlos sein sollen, findet die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, auf Dauer nicht hinnehmbar.
Also ich habe großes Verständnis, dass es jetzt erstmal so gemacht worden ist. Es musste schnell gehen, aber ich finde dezidiert, wir brauchen eine neue Strategie in den Herbst rein, wenn wieder Ferien sind.
Die Volksseele koche, und zwar zu Recht, sagt Dreyer im ZDF.
Wenn man Menschen im Fernsehen sieht, die am Flughafen sagen, ich weiß, Mallorca ist ein Risikogebiet, aber ich fahre trotzdem hin.
Sie plädiert dafür, Rückkehrer aus solchen Regionen verpflichtend in Quarantäne zu schicken und Tests einige Tage nach der Rückkehr selbst bezahlen zu lassen. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, CDU, hält ein Bezahlverfahren bei den derzeitigen Massentests aus Kapazitätsgründen für nicht möglich.
Also, dass wir es jetzt so machen, wie wir es machen, ist richtig. Wenn ich mir vorstellen würde, wir müssten jetzt noch bei den Testen auch das Geld einsammeln, dann würden wir völlig scheitern.
Wer Ferienreisen gebucht habe, bevor die Corona-Tests zur Pflicht wurden, sollte diese nicht bezahlen müssen. Allerdings, sagt Laumann im ZDF, sollten alle, die künftig Reisen in Risikogebiete planten, die Kosten für die Tests mit in der Reisekasse einplanen oder in Quarantäne gehen.
Es ist einfach nicht Aufgabe, finde ich, alles in der Solidargemeinschaft in dieser Frage landen zu lassen.
Das sieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, anders. Die Testpflicht würde weniger widerwillig erfüllt bzw. nicht umgangen, wenn sie nichts kostete. Außerdem sollten Urlaubsreisen zum Beispiel zu Verwandten auf den Balkan oder in die Türkei nicht zu einer sozialen Frage werden.
Wenn Sie wissen, für Ihre 4-5-köpfige Familie kostet der Test dann 300-400 Euro, dann werden Sie alles tun, um nicht getestet zu werden. Es kann aber nicht in unserem Interesse sein.
Die Folgekosten, wenn unentdeckte Infizierte das Virus ins Land tragen, wären am Ende höher, warnt Spahn. Malu Dreyer will die Frage baldmöglichst mit der Kanzlerin klären.
Das sollte einer der wichtigen Aufträge sein, wenn wir jetzt wieder uns treffen, was ja überfällig ist, gemeinsam im Kreis der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin und der Bundesregierung, dass man wirklich nochmal sorgfältig überlegt, wie geht man mit dieser Frage um. Auf Dauer kann es nicht sein, wenn Menschen bewusst in Risikogebiete fahren, um Urlaub zu machen, dass am Ende die Allgemeinheit diese Tests bezahlt.
Die Kosten für die Tests übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung, die dafür vom Bund bezuschusst wird. Wird ein Test durch den öffentlichen Gesundheitsdienst der Länder durchgeführt, dann tragen die Länder einen Teil der Kosten, zum Beispiel für die Ausstattung der Testzentren.
Angela Tesch berichtete. Wir gehen ins Ausland. Im Ringen zwischen der belarussischen Opposition und Präsident Lukaschenko um die umstrittenen Präsidentschaftswahlen vom 9. August ist eine Lösung weiterhin nicht in Sicht. Lukaschenko hatte ja zuletzt mit Drohungen und Verhaftungen auf eine harte Linie gesetzt. Auch eine Vermittlerrolle durch die OSZE lehnt er ab. In diesem Zusammenhang überrascht eine Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS. Danach soll der russische Präsident Putin Lukaschenko nun zum Dialog mit den Bürgern aufgefordert haben. Unser Korrespondent Florian Kellermann mit dem Überblick über die unklaren Meldungen aus Belarus.
Für die belarussische Opposition geht es jetzt darum, die Proteste aufrechtzuerhalten. Gestern und heute gingen deutlich weniger Menschen gegen den Amtsinhaber Alexander Lukaschenko auf die Straße. Das Wochenende werde zeigen, ob die Bereitschaft, sich gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl zu wehren, ungebrochen bleibt, sagen Beobachter. Lukaschenkos Widersacherin bei der Wahl, Svetlana Tichanowskaja, die nach Einschätzung von Experten die meisten Stimmen erhalten hatte, gab heute eine Pressekonferenz. Zur Frage, wie lange die Protestierenden durchhalten könnten, sagte sie: Das wird die Zeit zeigen. Aber wissen Sie, die belarussische Nation wird die aktuelle Staatsführung nie mehr akzeptieren können. Sie wird die Gewalt gegen unsere Bürger bei friedlichen Demonstrationen nicht vergessen und nicht vergeben können. Auf die Frage, ob sie Angst habe, antwortete sie auf Englisch. Ich denke, dass alle Bürgerinnen und Bürger jetzt Angst haben. Aber es ist unsere Mission, diese Angst zu überwinden und weiterzumachen. Wie die 13 Frauen, die heute mit Plakaten in der Hauptstadt Minsk auf der Straße standen. Auf den Plakaten war zu lesen: Wir haben uns nicht ergeben. Und du? Oppositionsmedien verbreiteten ein Foto von der Aktion. Das Regime schüchtert die Protestwilligen indes konsequent ein. 9 Arbeiter des Traktorenwerks in Minsk, die sich an Streikaktionen beteiligt hatten, wurden entlassen. Dies solle als Abschreckung für andere dienen, so die Opposition. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft damit begonnen, Angehörige des sogenannten Koordinierungsrats der Opposition vorzuladen. Sie ermittle wegen des Verdachts, dass ein Staatsstreich geplant werde, hieß es. Der Koordinierungsrat will einen Dialog mit den Machthabern führen, um neue, demokratische Präsidentschaftswahlen zu organisieren. Der Amtsinhaber Alexander Lukaschenko will davon nichts wissen. Beim Besuch eines Landwirtschaftsbetriebs stellte er die Proteste heute abermals als vom Ausland organisiert dar. Das alles wurde von den USA geplant und die Europäer spielen damit. Bei Warschau wurde dazu ein spezielles Zentrum eingerichtet. Wir beobachten das und wissen, womit es sich beschäftigt. Dann hat das Säbelrasseln begonnen. Panzer beginnen sich zu bewegen und Flugzeuge fliegen. Das ist kein Zufall. Dass er eine Militärintervention fürchte, hatte Lukaschenko schon früher erklärt. Deshalb versetzte er die belarussischen Streitkräfte im Westen des Landes in Gefechtsbereitschaft. Doch er werde dafür sorgen, dass die Proteste in einigen Tagen endgültig beendet seien, erklärte Lukaschenko. Streikenden Arbeitern drohte er damit, sie durch Immigranten aus der Ukraine zu ersetzen. Der Amtsinhaber räumte heute indes erstmals ein, dass er Hilfe aus Russland erhielt. Russische Journalisten und Techniker hätten die Arbeit beim staatlichen belarussischen Fernsehen übernommen, als dort die Angestellten in den Streik getreten waren, sagte Lukaschenko. Währenddessen bot die russische Staatsführung heute ihre Unterstützung an, um die politische Krise im Nachbarland beizulegen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow schloss nicht aus, dass Moskau als Vermittler auftreten könne. Als Bedingung nannte Peskow, dass die belarussische Führung dies wünsche.
Über die Entwicklung in Belarus berichtete Florian Kellermann. In den USA ist der viertägige Nominierungsparteitag der US-Demokraten zu Ende gegangen. Die Corona-Pandemie hatte die Partei ja gezwungen, das Geschehen und die Reden virtuell abzuhalten. Eine ungewöhnliche Form, denn traditionell sind diese Nominierungsparteitage von Jubel und Konfetti in großen Hallen begleitet. Gestern hielt zum Abschluss der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden, also im Stillen, seine Rede. Thilo Kössler hat zugehört.
Es war eine Nominierungsrede in schwieriger Zeit. Inmitten einer multiplen Krise aus Pandemie, aus Selbstzweifeln im Zeichen der Rassismusdebatte und unter dem Eindruck eines Präsidenten, dessen gesamte Amtszeit eine Belastungsprobe für das demokratische System war. Joe Biden stand im Spagat, den Amtsinhaber zu kritisieren und gleichzeitig Hoffnung zu verbreiten, die richtigen Worte der Trauer um 170.000 Corona-Tote zu finden und den Angehörigen gleichzeitig Trost zu spenden. Das sei schwer, bekannte Biden, der selbst von schweren Schicksalsschlägen getroffen wurde. Er habe die Erfahrung gemacht, dass die Toten zwar nicht mehr da sind, aber im Herzen lebendig bleiben.
Your loved one may have left this earth, but they'll never leave your heart.
Er habe in den Stunden tiefer persönlicher Not den Trost erfahren, dass man den Schmerz überwinden könne, sagte Biden, indem man sich Richtung, Sinn und Ziele gebe.
I found the best way through pain and loss and grief is to find purpose.
Der 77-jährige Joe Biden ist ein Präsidentschaftskandidat, der trösten und versöhnen möchte, der die zutiefst polarisierte amerikanische Gesellschaft einen will, statt weiter zu spalten. Mit Donald Trump ging Biden hart ins Gericht. Der Präsident sei in dieser Pandemie mehr mit sich selbst beschäftigt gewesen als mit allem anderen. Er habe die Amerikaner nicht vor der Pandemie geschützt und das sei unverzeihlich, sagte Biden.
He's failed to protect us and my fellow Americans. That is unforgivable.
Biden trat mit dem Versprechen vor sein digitales Publikum, ein Präsident für alle Amerikaner zu sein. Nicht nur für die, die ihn gewählt, sondern auch für die, die ihn dann nicht gewählt hätten.
I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me. As hard for them as I did for those who did vote for me. That's the job of a president. To represent all of us.
Es ist in diesen vier Tagen dieses digitalen Nominierungsparteitages gelungen, in einem geschickten Mix aus sensiblen Bildern, aus Alltagsszenen und Politikerstatements ein realistisches Bild eines Landes in Not zu zeichnen. Die politischen Botschaften wurden in dieser innovativen Form eines Parteitags effektvoll zugespitzt. So machte sich die Sorge um den Fortbestand der Demokratie, ihrer Institutionen und der demokratischen Prozesse in all diesen Tagen immer wieder an Trumps Behauptung fest, dass die Wahl mit Betrug einhergehe, wenn viele Bürger ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Ihren Protest artikulierten viele Beteiligte, zum Beispiel auch die Comedian Sarah Cooper, die Trump mit lippensynchronisierten Videos parodiert und damit viel Erfolg hat. Während einer dieser persiflierenden Einspielungen zu Trumps Behauptung der Wahlmanipulation gab Donald Trump zeitgleich und gewissermaßen synchron dem Sender Fox News ein reales Telefoninterview. Seine Behauptung, die Wahlen würden manipuliert.
Well, it's a disaster.
Während Sarah Cooper die Wähler aufforderte, ihr Wahlrecht wahrzunehmen und sich nicht irritieren zu lassen.
It is your vote and it's your right. Don't let Donald Trump take that away from you.
Erklärte Donald Trump die Wahlen vorab zum größten Betrug in der Geschichte und behauptete, die Demokraten würden den Republikanern die Stimmen klauen.
This is going to be the greatest scam in history. They're trying to steal the election.
So dokumentierte diese zeitgleiche Auseinandersetzung auf zwei Kanälen und auf unterschiedlichen Ebenen die ganze Dramatik dieses Wahlkampfs. Die Demokraten müssen den Behauptungen Donald Trumps und der Wirkungsmacht des Präsidenten ein Wahlkampfkonzept entgegensetzen, das auf die Wähler überzeugend wirkt.
Thilo Kössler, und wir bleiben in den USA. Der frühere enge Berater von US-Präsident Trump, Steve Bannon, wurde gestern verhaftet. Es geht um den Vorwurf des Betruges. Nun ist Bannon, der sich mittlerweile mit Trump überworfen hat, gegen Kaution wieder auf freiem Fuß. Antje Passenheim.
Als Bannon aus dem Gerichtsgebäude kam, rief er in die Kameras: Dieses ganze Fiasko soll Leute stoppen, die Mauer bauen wollen. Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft Bannon vor, dass er Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko unterschlagen hat. In der Crowdfunding-Kampagne unter dem Namen »Wir bauen die Mauer« seien mehr als 25 Millionen Dollar zusammengekommen. Bannon soll laut Anklageschrift zusammen mit drei Komplizen Geld davon abgezwackt haben. Unter anderem habe er davon Hotels, Reisekosten und Kreditkartenschulden bezahlt. Der 66-Jährige war auf seiner Luxusjacht festgenommen worden. Bannon gehört zu den einflussreichen Stimmen im ultrakonservativen Lager der US-Politik. Er war eine Zeit lang Chefstratege und Wahlkampfchef von Präsident Trump. Der bezeichnete den Vorfall als wörtlich sehr traurig. Er habe von dem Ganzen nichts gewusst.
Antje Passenheim. Im Mittelmeer hat die Türkei zuletzt per Forschungsschiff nach Gasvorkommen gesucht und damit schwere diplomatische Konflikte mit Griechenland ausgelöst, denn das untersuchte Seegebiet wird auch von Athen beansprucht. Heute nun meldete die Türkei einen riesigen Erdgasfund an anderer Stelle, nämlich im Schwarzen Meer. Christian Buttgereit.
Erdogan sprach von einer neuen Ära für die Türkei. Es sei ein Gasvorkommen von 320 Milliarden Kubikmeter entdeckt worden. Mit der Ausbeutung des Gasfeldes könne die Abhängigkeit der Türkei von anderen Nationen erheblich verringert werden, so der Staatspräsident. Ziel sei es, die Türkei im Jahr 2023 mit Gas aus dem Vorkommen zu versorgen. Energieminister Dönmez sagte, mit den Vorbereitungen solle baldmöglichst begonnen werden. Nach Meinung von Experten dürfte es erst in 7 bis 10 Jahren möglich sein, das Gas zu fördern. Der Gasfund im Schwarzen Meer erfolgt in einem Gebiet, das eindeutig der Türkei zugerechnet wird. Im Mittelmeer hingegen streitet sich die Türkei mit Griechenland und Zypern um die dort vermuteten Gasvorkommen. Erdogan betonte, mit der Gasförderung im Schwarzen Meer werde das Handelsbilanzdefizit der Türkei deutlich sinken. Der Kurs der türkischen Währung hatte schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Gasfundes angezogen, gab dann aber wieder nach. Aus Regierungskreisen waren zuvor Spekulationen über noch größere Gasvorkommen laut geworden. Die türkische Lira war in den vergangenen Wochen auf ein historisches Tief gesunken.
Information von Christian Buttgereit. Und zum Schluss zu einem Thema, das in der Corona-Pandemie ein wenig aus dem Blick geraten ist, aber bei dem die Zeit drängt. Es geht um die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU, wie die Beziehungen nach Ende der derzeitigen Übergangsfrist aussehen sollen. Auch hier hat sich in der jüngsten Verhandlungsrunde nichts bewegt. Peter Kapern.
Nichts geht, nichts bewegt sich. Jedenfalls nicht in die richtige Richtung, wie EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Ende der 7. Verhandlungsrunde bilanzierte.
Too often this week it felt as if we were going backwards more than forwards.
Diese Woche, so Barnier, habe es sich zu oft so angefühlt, als würde man sich rückwärts statt vorwärts bewegen. Immerhin, zumindest in dieser Beurteilung der Verhandlungen, stimmen London und Brüssel überein. Die Verantwortung für Stillstand oder gar Rückschritt sehen sie allerdings jeweils bei der anderen Seite. David Frost, Verhandlungsführer der britischen Seite, ließ wissen, die EU weigere sich, in substanzielle Verhandlungen über Vertragstexte einzusteigen, solange das Vereinigte Königreich nicht den Kernforderungen Brüssels zugestimmt habe. Michel Barnier hingegen wirft exakt dasselbe der britischen Verhandlungsdelegation vor. Der britische Premierminister Boris Johnson hat uns im Juni versprochen, dass er die Verhandlungen über den Sommer beschleunigen wolle. Tatsächlich aber haben die britischen Unterhändler auch in dieser Verhandlungswoche wieder keinerlei Bereitschaft gezeigt, in den Bereichen Fortschritte zu erzielen, die für die EU fundamental sind. So wie die letzten Verhandlungsrunden endete also auch die jüngste wieder mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Besonders an 2 Punkten stehen sich die Unterhändler bislang unversöhnlich gegenüber. Die EU verlangt ein Fischereiabkommen, das den Fischern vom Kontinent langfristig den Zugang zu den britischen Fischgründen sichert. London hingegen ist allenfalls bereit, von Jahr zu Jahr neu zu entscheiden, ob und wie viel Trawler aus Frankreich, Holland oder Deutschland vor der britischen Küste fischen dürfen. Zweiter Streitpunkt ist das sogenannte Level Playing Field, eine Vereinbarung, die sicherstellt, dass britische Unternehmen im Wettbewerb mit der EU-Konkurrenz keine unfairen Vorteile erhalten, etwa durch abgesenkte Sozial- oder Umweltstandards oder durch exzessive Subventionen. London pocht aber auf seine uneingeschränkte Souveränität und weigert sich, irgendwelche Vorschriften zu befolgen, die auf dem Kontinent mitformuliert wurden. Geradezu exemplarisch für diesen Konflikt stehen die unterschiedlichen Ansichten über das Speditionsgewerbe. Britische Spediteure sollen von der Insel aus Waren in die EU transportieren dürfen, so die Forderung Londons. Aber nicht nur das. Die Briten verlangen eine umfassende Kabotageregelung. Lkw von der Insel sollen bis zu 3-mal in der EU anhalten dürfen, um Waren aus- oder einzuladen. Gleichzeitig aber weigert sich London, dabei die für EU-Spediteure geltenden Sozial- und Sicherheitsstandards einzuhalten. Michel Barnier.
Notamment sur le temps de travail, sur l'installation de tachygraphes modernes dans les camions pour contrôler les temps de conduite et de repos
Insbesondere die Regelungen über die Arbeitszeiten für Lkw-Fahrer und den Einbau moderner Fahrtenschreiber zur Kontrolle der Lenk- und Pausenzeiten lehne Großbritannien ab, so Barnier. Am 7. September beginnt die nächste Verhandlungsrunde. Bis Ende Oktober muss ein Abkommen ausgehandelt sein, damit es von den Mitgliedstaaten bis Jahresende ratifiziert werden kann. Denn dann läuft die Übergangsfrist aus, in der das Vereinigte Königreich noch an die EU-Regeln gebunden ist. Noch sei eine Einigung möglich, betonen beide Seiten. Aber wie stets fügte Barnier auch heute wieder jenen Satz hinzu, mit dem er sicherlich in die europäischen Geschichtsbücher eingehen wird.
The clock is ticking. The clock is ticking.
Peter Kapern über den Stillstand bei den Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien über ein Post-Brexit-Abkommen. Soweit diese Informationen am Abend. Auf den Stand rund um den Fall Nawalny bringt sie mein Kollege Rainer Brandes dann ab 23:10 Uhr. Das war der Tag. Und an dieser Stelle dankt Silvia Engels für ihr Interesse.